Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Peter Sawicki. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. An einem Tag, an dem mal wieder das Ringen um die Corona-Maßnahmen im Vordergrund steht. Seit dem frühen Nachmittag diskutieren Angela Merkel und die Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer, wobei schon jetzt Aussichten auf Lockerungen absehbar scheinen und damit ein gewisser Kurswechsel. Viele Details sind aber noch unklar, weshalb die Gespräche auch noch dauern könnten. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Korrespondenten. Zur Sprache kommt gleich auch das Thema AfD, die der Verfassungsschutz zum Rechts extrem Verdachtsfall hochgestuft hat. Was das im Einzelnen bedeutet, auch dazu gleich mehr. Und unter anderem schauen wir nach Brüssel und Budapest, wo Ungarns Regierungspartei Fidesz heute das Geschehen bestimmt. Sie tritt aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament aus und kommt einem möglichen Rauswurf damit zuvor. Mehr dazu dann später in der Sendung. Die Entwicklung der vergangenen Tage gibt eigentlich wenig Spielraum für eine größere Rücknahme der Corona-Beschränkungen, womit wir zu unserem ersten Thema kommen. Die Infektionszahlen steigen trotz Lockdown in Deutschland. Weil die Rufe nach Öffnungen aber mittlerweile so laut geworden sind, scheinen Bund und Länder diesmal nicht darum herumzukommen. Zumindest sollen klarere Perspektiven formuliert werden. Viele Details, unter anderem zur Frage, welche Beschränkungen bei welchem Infektionsgeschehen wieder fallen können, sind aber noch offen. Jürgen König beobachtet das Ganze für uns in Berlin. Herr König, einige Leitlinien sind ja schon vorher bekannt geworden. Welche davon sind die wichtigsten und ist schon irgendetwas nach außen gedrungen?
Nein, nach außen ist noch nichts gedrungen. Der Entwurf der Beschlussvorlage für das heutige Treffen, der sieht vor, dass der Lockdown ja grundsätzlich bis zum 28. März verlängert wird. Aber gleichzeitig wollen Bund und Länder ausdrücklich erste Öffnungsschritte möglich machen. Und das, obwohl die Infektionszahlen derzeit ja nicht sinken, sondern steigen. Verhandelt wird über einen Stufenplan zur schrittweisen Öffnung des öffentlichen Lebens. Dieser Stufenplan richtet sich nach den regionalen Gegebenheiten, wie es heißt. Welche dieser regionalen Gegebenheiten da wo und wie zu berücksichtigen sind, das steht in der Beschlussvorlage nicht drin. Das wird heute diskutiert, verhandelt, angepasst. Die Fragen nach den Schnelltests und einer Teststrategie kommen hinzu. Auch die Frage, wie das Impfen beschleunigt werden kann. Immerhin liegen derzeit ja rund 2,5 Millionen Impfdosen in den Kühlschränken der Impfzentren der Gesundheitsämter. Das alles, Herr Sawicki, gibt viel Gesprächsstoff, weshalb hier in Berlin durchweg damit gerechnet wird, dass diese Beratungen, die seit 14 Uhr laufen, bis in den Abend, vielleicht in den späten Abend hinein dauern werden.
Was kann man im Einzelnen schon zu den möglichen Stufenplänen für Öffnungen denn sagen?
Also ab nächsten Montag werden die Kontaktbeschränkungen gelockert, dann dürfen sich wieder bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Blumengeschäfte, Buchhandlungen, Gartencenter dürfen wieder öffnen. Da ist dann immer von vorsichtigen Öffnungsschritten die Rede, die wie gesagt sich regional nach den Inzidenzwerten richten. Was auffällt, diese Inzidenzwerte von 35 bzw. 50, dieser Wert war ja monatelang eines der zentralen Kriterien. Jetzt haben diese Werte die zentrale Rolle offenbar nicht mehr. Es gilt zwar für die grundlegenden Öffnungsschritte noch der Wert von 35, aber regionale Öffnungsschritte sollen eben auch schon bei Inzidenzwerten von unter 100 möglich sein. Dazu gehört zum Beispiel Freiluftsport für Kinder und Jugendliche in Zehnergruppen. Museen, Geschäfte dürfen auch schon bei Inzidenzen von unter 100 öffnen, wenn auch mit Terminbuchungen. Da, wo der Wert 14 Tage lang unter 100 bleibt, da darf die Außengastronomie wieder öffnen. Auch Theater, Kinos, Konzertsäle, die mit vorgeschriebenen Schnelltests. Da, wo der Inzidenzwert 14 Tage lang unter 35 liegt, da fällt auch diese Testpflicht weg. Also es geht ganz wesentlich um eine Öffnungsperspektive in der Hoffnung darauf, dass es bald ausreichend Testkapazitäten gibt und in der Hoffnung darauf, dass schon bald deutlich mehr geimpft werden kann als zurzeit.
Ist das auch der Grund, warum gerade jetzt, obwohl ja, wie wir es gerade angesprochen haben, die Infektionszahlen steigen, über eben solche Lockerungen, Rücknahmen von Beschränkungen konkret gesprochen wird?
Ja, also es ist ja eine große Unübersichtlichkeit in diesem ganzen Reden über Corona-Maßnahmen, über die Aufhebung von Lockdown-Teilen. Eines ist bei alledem allen Beteiligten wirklich sehr klar, ein Weiter so wie bisher kann es nicht geben. Man muss sehen, die Corona-Müdigkeit ist ja reihum mit Händen zu greifen. Nur noch ein Drittel der Bevölkerung ist für eine Beibehaltung oder gar eine Verschärfung des Lockdowns. Also der Wunsch nach mehr Freiheiten wächst und wächst. Aus der Wirtschaft werden die Klagen Einen verlängerten Lockdown würden viele Unternehmen nicht mehr überstehen. Diese Klagen werden immer dramatischer. Dagegen, und das ist das Dilemma der Politik, dagegen steht die große Befürchtung, dass durch die Ausbreitung ansteckenderer Virusvariationen, sagen wir mal, eine dritte Pandemiewelle auf uns zukommen könnte. Und also versucht man für beide Haltungen ja so einen Mittelweg zu finden, also zu sagen, Öffnungen, wo immer es geht, aber bei aller Vorsicht und mit immer bereitgehaltenen Maßnahmen einer Notbremse, also dass man da, wo die Infektionszahlen wieder schnell steigen, dass man da die vollzogenen Öffnungsschritte auch schnell wieder rückgängig machen kann.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Kann man davon ausgehen, dass, wenn die Gespräche dann am Ende sind, dass sich dann auch alle gleichermaßen daran halten werden, was vereinbart wird?
Naja, es geht ja bei den heutigen Verhandlungen ganz wesentlich um regionale Besonderheiten. Die Länder sollen ja gerade Spielräume bekommen, um nach eigenen Kriterien Öffnungsschritte gehen zu können. Insofern gibt es diesen großen Druck, einem beschlossenen, einheitlichen Vorgehen zu folgen, diesmal nicht in dem Maße wie früher.
Jürgen König live über die Bund-Länder-Gespräche zu den weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Besten Dank. Und diese Gespräche, die finden weitestgehend digital statt. Eine Präsenzdiskussion, die gab es am Nachmittag parallel im Bundestag. Auch dort mit dem Fokus Corona und konkret zur Frage, wie eine ausgeweitete Teststrategie denn konkret aussehen soll, um die es ja nach einer vom Tisch gewischten Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn Wirbel gegeben hat. Johannes Kuhn berichtet.
Die kostenlosen Corona-Schnelltests. Einst von Jens Spahn für den 1. März versprochen, nun wohl erst in einigen Wochen am Start, zudem womöglich auf einen Test pro Bürger und Woche begrenzt. Die FDP nutzte eine von ihr einberufene Aktuelle Stunde, um den Finger in die Wunde zu legen. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.
Meine Damen und Herren, was machen eigentlich die Minister Spahn und Altmaier die ganze Zeit? Seit Monaten haben wir diese Teststrategie eingefordert. Wir haben nicht den Eindruck, dass mit der notwendigen Nachdrücklichkeit in den Ministerien, mit den Unternehmen, die sowas anbieten, gearbeitet wurde, damit es endlich flächendeckend ausgerollt werden kann.
Spahn habe nicht geliefert, die Strategie sei überfällig, so auch der grünen Gesundheitspolitiker Janusz Dahmen.
Testen muss in der Pandemie endlich zu einem Selbstverständnis, einem Gemeingut werden. Nicht irgendwann im April, wenn wir genug nachgedacht haben, sondern jetzt, hier und heute.
Der linken Gesundheitspolitiker Achim Kessler kritisierte wiederum die Einsetzung eines Unterausschusses zu Corona-Fragen. Der war im Gesundheitsausschuss mit den Stimmen von Union, SPD und auch AfD beschlossen worden. Dies sei ebenso ein Skandal wie die Tatsache, dass das Gremium nicht öffentlich tagen werde, kritisierte Kessler.
Die Linke protestiert in aller Form gegen diese Missachtung des Parlaments und der Wählerinnen und Wähler.
Keine gereizte Stimmung, aber durchaus Ungeduld auch bei der SPD. Die Gesundheitspolitikerin Martina Stamm-Fiebig.
Es ist allerhöchste Zeit, dass das flächendeckende Angebot kostenloser Point-of-Care-Antigen-Schnelltests drastisch ausgeweitet werden soll.
Während parallel Kanzlerin, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen tagten, verteidigten die Unionsabgeordneten Spahn. Im Falle des hessischen CDU-Abgeordneten Klaus-Peter Wilsch mit einem Vergleich.
Wie bei einer Bergwanderung sind das Ziel, die letzten Meter sind oft die schwersten. Und umso schöner ist es, wenn man gemeinsam ankommt und dann oben auch gemeinsam Bier trinken kann.
Auch am morgigen Donnerstag steht die Corona-Lage auf der Tagesordnung. Dann wird der Bundestag entscheiden, ob die epidemische Notlage weitere 3 Monate fortbesteht. Union und SPD hatten sich am Dienstag auf letzte Details geeinigt.
Johannes Kuhn. Die Corona-Pandemie bestimmt also mal wieder die politischen Debatten. Ein Thema, das heute auch hohe Wellen schlägt, ist die AfD. Sie ist ja nach wie vor die stärkste Oppositionspartei im Bundestag, hat seit Wochen aber vor allem mit sich selbst zu tun und seit heute noch ein weiteres Problem. Denn der Verfassungsschutz stuft sie nun insgesamt als Partei, als rechtsextrem Verdachtsfall ein, auch wenn es keine öffentliche Stellungnahme dazu gibt. Die Reaktion und Konsequenzen schildert Volker Findhammer.
Es gibt keine offizielle Bestätigung durch das Bundesamt, nur die bekannt gewordene Information darüber, dass der Präsident der Behörde Thomas Haldenwang gestern die Landesämter für Verfassungsschutz in einer internen Konferenz über diesen Schritt informiert hat. Für die AfD ist es zugleich Anlass und Grund genug, von einer politischen Sabotage zu sprechen.
Ziel des Verfassungsschutzes ist es offensichtlich kurzfristig, uns bis zu den Wahlen zu schwächen. Und langfristig die Zerstörung der einzigen Oppositionspartei im Bundestag, die sich gegen die Auflösung des Nationalstaats und die unbegrenzte Einwanderung aus fremden Kulturen stemmt.
sagt der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, und die beiden Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sprechen angesichts der Medienberichte von einem bewussten Durchstechen von Informationen, die der Partei selbst noch gar nicht vorliegen würden.
Das ist wirklich einmalig und skandalös, und wir werden natürlich die Rechtsmittel dort auch weiterhin einlegen und uns dagegen auch mit allen juristischen Mitteln wehren. Die Verfahren laufen ja auch noch.
So Tino Chrupalla. Eigentlich wollte sich das Bundesamt auch schon im Januar dazu äußern, ob die Gesamtpartei künftig bundesweit beobachtet wird. Aber wegen der anhängigen juristischen Verfahren, die die AfD zwischenzeitlich angestrengt hat, zuletzt vor dem Kölner Verwaltungsgericht, gibt es keine offizielle Stellungnahme und auch sonst keine weiteren Hinweise. So hat sich das Bundesamt in dem Rechtsstreit auch dazu verpflichtet, vorerst auf eine geheimdienstliche Überwachung von Abgeordneten in Bund, Ländern und im Europaparlament zu verzichten. Das gilt auch für die Kandidaten bei den anstehenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Mit der Beobachtung werden, anders als im bisherigen Prüffall, wo das Amt nur öffentlich zugängliche Quellen auswerten darf, künftig auch in konkreten Verdachtsfällen nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können, also etwa auch die Auswertung von V-Leuten oder das Abhören von Telefonaten. Grundlage für die Entscheidung dürfte die Auswertung der bislang in 2 Jahren gesammelten Informationen über rechtsextreme Tendenzen und Entwicklungen in der Partei sein. Etwa auch weitere Einblicke in die Rolle des formal aufgelösten Flügels um den Thüringer Landeschef Björn Höcke, der bereits im vergangenen Jahr als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wurde und der nach wie vor einen erheblichen Einfluss im Richtungsstreit der AfD hat. Die Partei, so Alexander Gauland, werde sich von dem Vorgehen nicht beeindrucken lassen, aber der Fraktionsvorsitzende weist Parteichef Jörg Meuthen eine erhebliche Teilschuld zu, der auf dem zurückliegenden Parteitag lautstark eine Abgrenzung vom rechten Flügel versucht hatte, um eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu verhindern.
Wenn das seine Strategie war, dann ist sie gerade gescheitert.
Und auch was die Zukunft des Parteivorsitzenden angeht, wagt sich der Ehrenvorsitzende gleich nach vorne.
Dass es natürlich schwierig geworden ist zwischen uns, das ist offensichtlich.
Aber alle diesbezüglichen Entscheidungen seien einem kommenden Parteitag vorbehalten. Das Bundesinnenministerium äußerte sich vor dem Hintergrund des laufenden Gerichtsverfahrens nicht zu der neuen Einstufung durch das Bundesamt. Für CDU-Fraktionsvize Thorsten Frey ist es dagegen eine nachvollziehbare Entscheidung. Carsten Schneider von der SPD spricht gleichermaßen von einer schlüssigen Entscheidung, und für FDP-Vize Stefan Thome prägt die Entscheidung der AfD den Stempel der Unwählbarkeit auf die Stirn.
Soldaten, die Munition in großer Menge entwendet haben und denen angeboten wurde, diese dann anonym wieder zurückzugeben. Das ist im Kern die Affäre, die rund um die Bundeswehr-Elitetruppe KSK aufgedeckt wurde. Das belastet auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Sie musste heute im zuständigen Bundestagsausschuss Stellung beziehen. Und zumindest für den KSK-Kommandeur könnte es bald Konsequenzen geben. Darüber berichtet Caroline Born.
Unter anderem 6000 Schuss Gefechtsmunition sind bei der sogenannten Sammelaktion im Kommando Spezialkräfte zusammengekommen. Insgesamt haben die Soldaten rund 46.000 Munitionsartikel zurückgegeben. Zur Munitionsaffäre musste Annegret Kramp-Karrenbauer heute erneut im Verteidigungsausschuss Stellung beziehen. Die Verteidigungsministerin spricht von einer intensiven Sitzung und kündigt an, ein Ermittlungsverfahren gegen den KSK-Kommandeur Markus Greitmeier einleiten zu lassen. Greitmeier soll in seiner Vernehmung ausgesagt haben, dass er die Entscheidung zur Sammelaktion im KSK alleine getroffen hat.
Wie für jeden anderen Soldat und jede andere Soldatin in der Bundeswehr auch, gilt, dass jeder den Anspruch auf ein faires, ein sorgfältiges, auch ein transparentes Verfahren hat. Das gilt auch für Herrn Kommandeur Greitmeier.
Es müsse nun geprüft werden, ob KSK-Kommandeur Markus Greitmeier mit der von ihm angeordneten Munitionsamnestie gegen Regeln verstoßen habe und vor ein Truppengericht gestellt werden müsse, so die Ministerin weiter. In dem Fall geht es um verschwundene Munition bei der Bundeswehr-Elitetruppe. Greitmeier hatte den Soldaten im vergangenen Jahr die Möglichkeit gegeben, unerlaubt gehortete Munition anonym zurückzugeben, ohne weitere Konsequenzen. Eine solche Amnestie sei keine Lappalie, so der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen Tobias Lindner.
Wir reden hier über ein schweres Dienstvergehen, wir reden über den Verdacht von Straftaten, der im Raum steht. Und ich kann Frau Kramp-Karrenbauer nur raten, ohne Ansehen der Person und ohne irgendwie falsche Schutzinstinkte jetzt auch konsequent, gründlich, aber auch zeitnah aufzuklären. Es tut niemandem gut, nicht der Bundeswehr, nicht dem KSK, aber auch nicht der Öffentlichkeit, wenn jetzt hier Woche für Woche uns nur scheibchenweise präsentiert wird, was Stand der Erkenntnisse ist.
Lindner will wissen, wann sich die Ministerin mit dem KSK und der vorgesetzten Division Schnelle Kräfte getroffen hat. Kramp-Karrenbauer hatte noch in der vergangenen Woche vor dem Verteidigungsausschuss behauptet, erst im Februar aus der Presse von der Rückgabeaktion erfahren zu haben. Die Opposition bezweifelt, dass die Ministerin nicht darüber informiert war. Um zu klären, wer in der Truppe was wusste, fordern Oppositionspolitiker eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Am Dienstag hatten die Ausschussmitglieder einen vertraulichen Ermittlungsbericht des Heeres erhalten, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, dass geltende Vorschriften im KSK häufig nicht eingehalten wurden, was im Nachweis der Munition zu teils erheblichen Bestandsdifferenzen und Unregelmäßigkeiten geführt habe. FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Die Herren Generäle mit 2, 3, 4 Sternen auf der Schulter müssen sich fragen lassen, was sie die letzten Jahre eigentlich gemacht bzw. nicht gemacht haben. Und sie wussten, dass in Frage von Munition, milde ausgedrückt, geschludert wurde. Das ist nicht hinnehmbar. Und dass die Ministerin über 8 Monate hinters Licht geführt wurde, ist unvorstellbar.
Wie weiter mit dem Kommando Spezialkräfte? Kramp-Karrenbauer kündigt an, in der kommenden Sitzungswoche im März den nächsten Zwischenbericht zur Elitetruppe der Bundeswehr vorzulegen und im Sommer zu entscheiden, wie es mit dem KSK weitergeht.
Der Bericht aus Berlin von Caroline Born. Konsum, sei es mit Blick auf Lebensmittel oder Kleidung, ist fester Bestandteil des Alltagslebens. Seit langem gibt es Forderungen, dass dieser aber nachhaltiger gestaltet werden soll und nicht auf Kosten beispielsweise produzierender Menschen in Asien und Afrika zum Beispiel. Das neue Lieferkettengesetz soll dazu beitragen und es wurde heute vom Bundeskabinett verabschiedet. Nina Amin.
Kein Kind soll auf Kakao- oder Baumwollplantagen für unseren Wohlstand schuften müssen, sagt CSU-Bundesentwicklungsminister Müller. Deswegen umfasse das Gesetz die gesamte Lieferkette, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. SPD-Bundesarbeitsminister Heil sagt, das Gesetz habe Zähne und werde wirken. Unternehmen, die nicht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen achten, drohen Bußgelder. Und sie können bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung große deutsche Firmen verpflichten, weltweit Menschenrechte und Umweltvorgaben einzuhalten. So sollen die Firmen ihre gesamte Lieferkette im Blick haben. Erfährt ein Unternehmen von Verstößen bei einem ausländischen Zulieferer, ist es verpflichtet, dagegen vorzugehen. Je nach Vergehen sind sonst laut Gesetzesentwurf mehrere 100.000 € Strafe möglich, bei hohen Umsätzen auch Millionenstrafen. Das Gesetz soll ab 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter gelten, ein Jahr später auch für Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Der Gesetzesentwurf kommt nun in den Bundestag und soll bis Mitte des Jahres verabschiedet werden.
Dass die nationale konservative ungarische Partei Fidesz in der EVP, also der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, richtig aufgehoben ist. Daran gab es auch innerhalb der EVP schon seit Jahren erhebliche Zweifel. Immer wieder hatte es rund um die Politik, speziell von Ungarns Premier und Fidesz-Chef Viktor Orban, großen Streit gegeben. Und oft stand schon ein Rauswurf der Fidesz aus der EVP im Raum. Heute kam es nun zur Trennung. Dem Rauswurf ist die ungarische Partei aber zuvorgekommen, wie Paul Vorreiter berichtet.
Es ist kompliziert. Das ist der Beziehungsstatus zwischen der Europäischen Volkspartei und ihrem ungarischen Mitglied der Fidesz, allerdings schon seit Jahren. In dieser Zeit gab es immer wieder neue Bewährungsproben, die das Bündnis auf die Probe stellten. Sei es die Verächtlichmachung des ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker durch Ungarns Premier Orban oder aber der Vorwurf des Abgeordneten Tamás Deutsch gegenüber Fraktionschef Manfred Weber, sich im Streit um die Rechtsstaatlichkeit Gestapo-Methoden bedient zu haben. Eine mit großer Mehrheit beschlossene Änderung der Geschäftsordnung in der christdemokratischen Fraktion hat nun die Suspendierung der Fidesz aus der Fraktion ermöglicht. Vor allem die nordeuropäischen Delegationen oder die belgische hatten die ungarische Partei satt. Ziel der Änderung der Geschäftsordnung war es, mehr Stimmigkeit mit der Linie der Partei zu schaffen, wo Fidesz bereits seit 2019 suspendiert ist. Der Suspendierung in der Fraktion ist Premier Orban allerdings selbst zuvorgekommen, indem er den Austritt der 12 Europaabgeordneten seiner Partei aus der EVP-Fraktion angekündigt hatte.
Fidesz is not anymore standing on the face of the values from Schumann, de Gasperi, Adenauer and Kohl. They went away, not the EPP group went away.
Die Fidesz-Partei stehe nicht länger auf derselben Grundlage wie die christdemokratischen Gründerväter, sagte der EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Und es sei der Fidesz gewesen, der sich abgewandt habe. Weber selbst habe stets der Brückenbauer sein wollen und sei letztlich daran gescheitert.
Bridge building, what I was in the last always arguing for and fighting for and trying to propose things to achieve this bridge building approach, this was not anymore strong enough. And that makes me sad.
Dass das Brückenbauen nicht mehr geklappt habe, bedauere Manfred Weber und das mache ihn traurig. Jahrelang war die Frage, wie mit der ungarischen Partei umzugehen ist, der Elefant im Raum innerhalb der christdemokratischen Parteienfamilie. Vor allem aber die deutsche Delegation von CDU und CSU haderte mit sich, wie am besten mit Orbán umzugehen sei. Die Partei drin lassen, Gesprächskanäle nicht abreißen lassen oder doch den Schlussstrich ziehen. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Kommentare der deutschen Abgeordneten aus.
Letztlich hat Orbán jetzt Fakten geschaffen. Die Frage ist jetzt geklärt und wir haben jetzt auch mehr Energie, uns wieder mit anderen Fragen, die vielleicht auch für die Bürgerinnen und Bürger in Europa von größerer Bedeutung sind, uns darauf auch wieder zu fokussieren.
Sagt der CDU-Abgeordnete Dennis Radke. Daniel Kaspari, Chef der CDU-CSU-Gruppe dazu hingegen.
Wir haben mit unserer heutigen Geschäftsordnungsänderung deutlich gemacht, dass wir nach wie vor ein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Fidesz-Partei haben. Allerdings ganz klar auf Basis unserer christdemokratischen Werte und auf Basis von Rechtsstaatlichkeit und gegenseitigem Respekt. Und ich wünsche mir, dass wir die Gesprächskanäle in den nächsten Tagen und Wochen nutzen, um zu schauen, gibt es nicht doch noch eine gemeinsame Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit?
Falls die Rückkehr der Fidesz nicht möglich sei, müsse eine Entscheidung auf Ebene der Parteifamilie fallen, so Kaspari. Die begrüßte heute bereits die Geschäftsordnungsänderung der Fraktion und kündigte ein Ausschlussverfahren gegen Fidesz an, das allerdings erst noch bei einem künftigen Treffen der Parteioberen formalisiert werden muss. Unterdessen bot AfD-Politiker Jörg Meuthen bereits den Fidesz-Abgeordneten an, Teil seiner Fraktion Identität und Demokratie Idee zu werden. Auf Seiten der AfD und sicherlich auch seitens der anderen ID-Delegationen würde sich keiner einem Beitritt des Fidesz zur ID versperren, sagte der AfD-Bundessprecher. Man stünde sich in Fragen der Migration, der Identität und der nationalen Souveränität schließlich näher.
Paul Vorreiter aus Brüssel. Dort war die Fidesz ja Kritik durchaus gewohnt. In Ungarn ist die Partei zusammen mit Regierungschef Orbán relativ fest im Sattel. Kritiker sagen auch deswegen, weil der Staat dementsprechend umgebaut wurde. Die heutige Entscheidung stößt in Ungarn aber auf ein durchaus geteiltes Echo. Während Viktor Orbán die Entscheidung der EVP-Fraktion über die Änderung ihrer Geschäftsordnung naturgemäß scharf kritisiert, und zwar in Form eines Schreibens an die EVP, worüber Srdjan Govidar informiert.
Undemokratisch, ungerecht und inakzeptabel sei diese Regelung, schreibt Orbán weiter und attestiert einen, Zitat, feindlichen Akt gegen Fidesz und ihre Wähler und den Versuch, deren demokratisch gewählte Abgeordnete zum Schweigen zu bringen und zu behindern. Eine Flucht nach vorne, sagt Patrick Sicherle, Analyst beim Budapester Think Tank Political Capital. Der Rückzug bedeutet grundsätzlich eine Niederlage für die Fidesz, denn die ungarische Regierungspartei hat sich ihre Zukunft im Rahmen der EVP vorgestellt. Dort wollte sie eine rechtsorientierte Plattform mit eigenen engen Alliierten gründen. Der Rückzug jetzt geschieht, weil die Fidesz vermeiden wollte, ausgeschlossen zu werden. So haben sie es verhindert. Orbán hatte bereits am vergangenen Wochenende in einem Brief an EVP-Fraktionschef Weber angekündigt, die Fidesz-Abgeordneten zurückziehen zu wollen, falls die Fraktion die Änderung der Geschäftsordnung beschließen sollte. Dabei sei die Mitgliedschaft in der stärksten Fraktion des EU-Parlaments für die Fidesz durchaus wichtig, sagt Analyst Patrick Sicherle. Was der Rückzug für die Fidesz bedeutet? Grundsätzlich werden die Fidesz-Abgeordneten weniger Redezeit im Parlament bekommen und es wird für sie deutlich schwieriger werden, Unterstützung für eigene Vorhaben zu finden. Auch die ungarische Opposition wertet den Rückzug aus der EVP-Fraktion als Rückschlag für die Fidesz. EU-Abgeordneter István Újhely von der sozialistischen MSZP sieht darin eine, Zitat, große strategische Niederlage für Orbán. Für die Fidesz werde es nun schwierig, schreibt Újhely auf Facebook. Anhänger einer ruhigen EU könnten sich nun auf eine Entspannung einstellen. Der ehemalige ungarische Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány von der Demokratischen Koalition nennt Orbán in einer schriftlichen Stellungnahme sogar einen Loser. Aus Sicht des Analysten Patrick Sicherle profitiert auch die Europäische Volkspartei vom Rückzug der Fidesz-Abgeordneten. Auch wenn diese sich nur aus der Fraktion und nicht gänzlich aus der Europäischen Volkspartei zurückgezogen hätten. Es kann auf jeden Fall zu einem Gewinn auf europäischer Ebene für die EVP werden. Ab jetzt können die politischen Gegner die Mitgliedsparteien oder die EVP selbst weniger attackieren, wegen der Unterstützung illiberaler Regime. Für die Wähler im Westen ist das überhaupt keine nachteilige Entwicklung. Die Haltung der ungarischen Regierung zu Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Justiz und Wissenschaft wird schon lange kritisiert. Und der Konflikt der Europäischen Volkspartei mit Orbáns Fidesz schwelt schon länger. Auf EVP-Parteiebene wurde die Mitgliedschaft der Fidesz bereits 2019 auf Eis gelegt, unter anderem wegen einer Kampagne der ungarischen Regierung gegen den damaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Analyst Peter Sicherle vom Think Tank Political Capital aus Budapest geht davon aus, dass Orbáns Fidesz nun eine andere Fraktion suchen werde. Die realistischste Option ist, dass sie sich der gemäßigte europaskeptischen EKR anschließt. Die Fidesz pflegt hier sehr gute Beziehungen mit der polnischen Regierungspartei PiS und auch mit der anderen bestimmenden Kraft der EKR, mit Fratelli d'Italia.
Wie steht es um die Diskussionskultur in Deutschland? Wenn es nach Wolfgang Thierse geht, dann nicht sehr gut, speziell im linken Spektrum, denn dort würden abweichende Meinungen oft unterdrückt. Das sagt Thierse zumindest, unter anderem in einem Interview im Deutschlandfunk vor kurzem. Er ist ehemaliger Präsident des Bundestags, Mitglied der SPD und dort werden ihm seine Aussagen aber offenbar übel genommen, weshalb Thierse jetzt sogar einen Austritt aus der SPD erwägen soll. Frank Kapellan.
Wolfgang Thierse fühlte sich angesprochen und er hat sich ganz offensichtlich mächtig geärgert. Parteichefin Saskia Esken und ihr Vize Kevin Kühnert hatten, ohne ihn beim Namen zu nennen, einen Gastbeitrag Thierses in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisiert. In einem Einladungsschreiben zu einer parteiinternen Diskussion hatten beide moniert, dass, so wörtlich, Aussagen einzelner VertreterInnen der SPD zur sogenannten Identitätspolitik ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD zeichneten. Das verstöre die Community von Lesben und Schwulen, das verstöre Dritte, aber eben auch uns. Der ehemalige Bundestagspräsident wiederum fragt nun in einem Schreiben an die Parteiführung, aus dem der Tagesspiegel zuerst zitierte, ob er in der SPD noch erwünscht sei. Man möge ihm doch öffentlich mitteilen, ob sein Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich sei.
Die Irritationen, die da entstanden sind, werden jetzt durch direktes Gespräch miteinander ausgeräumt. Und das ist das Beste, was man auch machen kann. Ich halte das für eine Phantomdebatte. Bitte alle Seiten das einfach runter abzurüsten. Wir haben andere Probleme.
Meint Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion heute. Er betont, er schätze Thierse und tausche sich regelmäßig mit dem 77-Jährigen aus. So könnte es dann auch kommen. Beide Seiten dürften kein Interesse an einer Eskalation haben. Am 11. März soll es ohnehin ein Gespräch zwischen Lesben und Schwulen in der SPD und der Parteiführung geben. Ob Thierse einbezogen wird, bleibt unklar. Was aber hat die Kontroverse ausgelöst? Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende hatte in einem Beitrag für die FAZ die Debattenkultur in Deutschland beklagt und dies in einem langen Interview mit dem Deutschlandfunk untermauert.
Eine Ansicht, die einem nicht passt, die wird sozusagen Identität zurückgewiesen. Mein Alter, meine Rasse in Anführungsstrichen, mein Geschlecht, meine sexuelle Orientierung. Also ist die Sache erledigt. Man muss sich mit der Ansicht nicht befassen.
Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren. Debatten über Rassismus, Postkolonialismus und Gender würden heftiger und aggressiver, hatte der aus Ostdeutschland stammende Thierse kritisiert. Er hatte sich über verordnete Sprachvorgaben geärgert oder auch das sogenannte Blackfacing verteidigt, also das Schminken von Weißen, um in die Rolle von Schwarzen zu schlüpfen.
Kulturelle Aneignung über Hautfarben und ethnische Grenzen hinweg muss möglich sein. Das ist ein Wesenselement von Kultur. Grenzüberschreitung, Aneignung von anderem, von Fremden, sich zu eigen machen.
All das hatte im Netz zu einem Shitstorm geführt. Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, reagierte darauf in der Süddeutschen Zeitung mit dem Appell, mehr Gemeinsamkeiten zu suchen. Offenbar wird die öffentliche Verständigung über kontroverse Themen immer schwieriger, meint die Politikwissenschaftlerin. Wir leben in einer Umbruchszeit, die uns alle gedanklich und gefühlsmäßig herausfordert. Es kommt doch darauf an, sie friedlich zu gestalten. Genau diese Absicht allerdings nimmt Wolfgang Thierse für sich in Anspruch. Ihm sei es darum gegangen, zu Mäßigung zu mahnen, verteidigt sich der einst führende SPD-Politiker schriftlich. Ich meinte, dies sei gut sozialdemokratisch.
Der Bericht von Frank Capellan. Und ein erstes Krisengespräch zwischen SPD-Chefin Saskia Esken und Wolfgang Thierse ist offenbar ohne Ergebnis verlaufen. Das berichtet zumindest der Spiegel. Und das waren die Informationen am Abend. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.